Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne und ich machen heute weiter mit dem dritten Christopher Nolan-Film unseres Christopher Nolan-Rankings, nämlich Insomnia aus dem Jahr 2002. Dies wohlgemerkt ist der erste und einzige Film, in dem Christopher Nolan kein eigenes oder kein Drehbuch, das er zusammen mit seinem Bruder Jonathan geschrieben hat, verfilmt, sondern es wurde geschrieben von Hilary Seitz und ist das Remake eines Films aus dem Jahre 1997 und natürlich aus Norwegen. So machen das ja viele Amerikaner, nehmen immer Skandinavien, nehmen da die Kriminalfilme raus. In diesem Film spielen mit Al Pacino, Robin Williams und Hilary Swank. Robin Williams wohlgemerkt in einem Jahr, in dem er erstmals zusammen mit One Hour Photo einen Schurken gespielt hat. Nolan hat beim Casting gesagt, dass er Robin Williams gesehen hat und dann auch später im Film gesehen hat und in keiner Sekunde an Robin Williams, den Komiker, gedacht hat. Dieses Gefühl hatte ich auch. Man vergisst heutzutage oft, das ist ein etwas unterbewerteter Film, man vergisst heutzutage oft, dass Nolan schon mal mit Al Pacino gedreht hat. Also Nolan hatte immer viele Leute, er hat ein zusammenhängendes Team an Leuten, die er gerne oft besetzt. So wie halt mit Damon jetzt auch in Odyssey. Gut, Christian Bale musste er natürlich nehmen, weil er dreimal Batman ist, aber halt auch Michael Caine. Solchen Leuten, die machen dann alle so mit. Und mit Pacino hat er sie danach dann leider dann nicht mehr eingelassen. Aber auch dieser Film war ein Film, der mich doch wieder genauso beeindruckt hat, wie als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Das Lustige ist, Al Pacino hatte ja ab den frühen 90ern diese Marotte entwickelt, langsam beginnt zu reden, dann immer lauter zu reden und am Ende zu schreien. In diesem Film hätte Al Pacino eigentlich am laufenden Band die Gelegenheit zu schreien, macht es allerdings nur einmal. Also sein unangenehmes Trademark kommt hier auch sehr selten drin vor, wahrscheinlich auch, weil er unter eben Schlaflosigkeit leidet. Ich musste daran denken, Arne, für mich wirkte er so ein bisschen wie der Anti-Serpico. Er hat Serpico 1973 gespielt, ein Polizist, der in den eigenen Reihen ermittelt gegen Korruption und Missbrauch. Hier ist er genau das Gegenteil der Leute, also einer, den Serpico wahrscheinlich versucht hätte zu ermitteln. Könnte auch sagen, Kameradenschwein. Einer, der versucht, ihn ranzukriegen. Es stimmt, Pacino hat eine nicht legale Sache durchgezogen. Moralisch gesehen steht er allerdings bei diesem Betrug auf der richtigen Seite, wenn auch mit dem moralischen Totschlagargument, dass er einen Kinderschänder vor Gericht kriegen wollte. Wenn man das als Kniff nimmt, das Gesetz zu missbrauchen, weil man jemanden vor Gericht bringen will oder verurteilt sehen will, der Kinder missbraucht hat, dann hat man den Zuschauer natürlich sofort auf seiner Seite.
Ja, die Konstruktion ist etwas simpel. Also Pacino flieht eigentlich vor diesen internen Ermittlungen nach Alaska und da ist Mitternachtssonne und es wird niemals dunkel und er verhängt sein Hotelzimmer. Das finde ich etwas, um im Bild zu bleiben, etwas grell als Metapher. Also es wird sehr viel Zeit darauf verwendet, diese verhängten Fenster zu zeigen. Und dieses Spukhotel, also es ist kein Spukhotel, aber es hat etwas Unheimliches, weil eben die Sonne nie untergeht und der Mann schlaflos ist. Das Motiv der Schlaflosigkeit wird vielleicht etwas überanstrengend. Ich finde auch, dass Nolan, der tatsächlich seine Stammbesetzung hat oder Schauspieler, die er immer wieder einsetzt, wie Michael Caine, ich finde, dass er mit den amerikanischen Schauspielern nicht so glücklich ist. Robin Williams ist zwar eindrucksvoll, aber...
Meinst du, das hat was mit der Nationalität zu tun?
Ja, ich glaube schon. Also die amerikanischen Schauspieler haben einen anderen Zugriff. Michael Caine spielt ja vollkommen anders, oder Kenneth Branagh. Und dieses Method-Acting von Pacino finde ich im neuen Film nicht so gut. Ja.
Das ist gut, ja. Interessant. Also ich fand ihn gerade da eher angenehm. Es ist ja, weißt du, bei der Verhörsituation mit Finch alias Robin Williams rastet er ja einmal aus. Das ist sein Al Pacino-Moment. Er geht da quasi wie auf so eine Metaebene nur, um Grund zu haben, schnell in seine Wohnung zu fahren. Das fand ich eher lustig. Mhm. Nee, erzähl weiter.
Ja, es ist natürlich interessant, die Arbeit zwischen Nolan und amerikanischen Schauspielern. Ich war damals auch neugierig, auch die ernste Rolle von Robin Williams, unvergessen, Mrs. Doubtfire und Club der Toten Dichter ist natürlich auch eine sehr ernste Rolle, das muss man sagen. Also letztlich seit Morg vom Org hat er eigentlich immer auch tragikomische Rollen gespielt. Mhm. Und er war halt dann ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich fand One Hour Photo nicht so ganz überzeugend, weil das Motiv des Peeping Tom, der Fotos entwickelt und am Ende sieht man, dass er in der Wohnung also unendlich viele Fotos an die Wand geheftet hat. Dieses Momentum konnte man, glaube ich, erraten. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht überrascht war, als ich all die Fotos an der Wand der von Robin Williams dargestellten Figur des Fotoentwicklers aus dem Supermarkt sah.
Ja, es war auch nicht ganz neu. Ne? Also Francis Dolar Hyde, komischer Name, also der Antagonist aus dem Thomas Harris Roman Roter Drache, genau. Arbeitet ja auch in so einem Entwicklungsfotostudio und kann sich die Opfer daher mal aussuchen.
Ja, und
ich hab One Hour Photo leider nicht gesehen.
Ja, und der Verschwörungsfilm mit Mel Gibson, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, so, Kopfgeld oder so. Ransom. Der hat auch alle Zeitungs.
Ja, nee, das waren zwei verschiedene. Also Ransom war der, glaube ich, von Ron Howard mit Gary Sinise oder Sinise, der seinen Jungen entführt, aber das andere war, glaube ich, das, wo er generell so Theoretiker spielt.
Ja, genau. Und der hat alle Zeitungsausschnitte an die Wand geklebt, da in seiner Höhle.
Ja, ja. Also es gibt einige Szenen, die mich sehr für den Film eingenommen haben. Ich fand diese Szene mit der Verfolgungsjagd auf den Baumstämmen wirklich sehr unangenehm.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sowas jemals schon mal gezeigt wurde, wie es ist, unter Baumstämme zu geraten. Hat mich schwer beeindruckt und dem vorangegangen und später auch zu sehen ist, ich habe selten einen Schauspieler gesehen, der so flink davonwieseln kann, wie Robin Williams in dieser Rolle. Der schafft es ja immer mit einem Mordstempo, als wäre das ein kleiner Hase.
Ja, so ein Stuntman wahrscheinlich.
Ja, aber klar, war natürlich ein Stuntman, aber ich meine generell, also diese Figur des Schriftstellers, von der du eigentlich denkst, sie wäre so ein Bürohengst oder so ein Keyboard-Warrior, zu so einem brutalen Menschen zu machen, der eine junge Frau umbringt, der Hilary Swank K.O. schlägt, der sofort wegrennen kann, wenn es drauf ankommt. Ich frage mich bei dieser Figur von Robin Williams, der ist ja auch so geschwätzig, der quatscht ja auch so viel, ruft ja ständig bei Al Pacino an, ob der nicht einfach mit der Telefonseelsorge vielleicht besser beraten.
Dafür ist es zu spät.
Naja, erzähl bitte.
Er ist nur verhältnismäßig leicht durchschaubar. Man denkt natürlich, nein, das kann nicht sein, dass Robin Williams eine solche Rolle spielt oder dass der Mann so perfide ist. Und dass man von vornherein schon weiß, dass es genau der ist, der im Verdacht steht. Ne?
Ja.
Also insofern wendet der Film den Verdacht des Zuschauers gegen den Zuschauer. Und der Zuschauer denkt, nein, es kann nicht so offensichtlich sein. Mhm. Es muss doch noch andere Verdächtige in Alaska geben. Mhm. Und es ist aber eben nicht so, sondern die Vermutung oder der einzige Verdächtige ist dann eben auch der Täter. Deshalb ist es eigentlich von Anfang an ein Duell zwischen Pacino und Williams und es kommen nur ganz wenige Schauspieler überhaupt dazwischen. Und das ist die Thriller-Spannung des Films. Also im Sinne von Hitchcock ist das eine Suspense-Situation, weil sich eigentlich nichts mehr entwickelt und es ist eben kein Whodunit.
Ja, das ist richtig. Der moralische Standpunkt des Zuschauers wird spätestens mit Pacinos Beichte gegenüber dieser Hotelfachfrau dann irgendwie klar gemacht. Wir sagen, okay, es war richtig, dass er die Akten betrogen hat, dass er diesen Straftäter einbuchten wollte, das ist alles richtig. Für den Film selber oder dem, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie Robin Williams eigentlich von der ganzen Geschichte erfahren hat, dass er eben das Pacino da diesen Gerichtsbetrug da durchgezogen hat. Für uns als Zuschauer ist es dann halt einfach leider auch sehr einfach, Position zu beziehen. Wenn Pacino jemand gewesen wäre, der was wirklich Schlimmes getan hätte, Gut, man kann sagen, dass er seinen Kumpel da erschossen hat, ist schon schlimm genug, aber die moralische Eindeutigkeiten, die sind hier doch sehr, sehr schnell gegeben. Wir wissen, dass Finch, der Schriftsteller, Owen Wilson, ein sehr schlechter Mensch ist und Pacino ein Getriebener, der, um nicht selber unehrenhaft entlassen zu werden oder selber eingebuchtet zu werden, notfalls jemanden umbringt und andere Leute belügt. Aber es ist halt so, er hat ja dann dieses Gipfeltreffen ab ungefähr Minute 60 mit Robin Williams, wo man den auch zum ersten Mal richtig von vorne sieht und die sich auf dieser Fähre treffen. Den Dialog, den die führen, du sagst ja, du bist von den Darstellungen beider, diesen amerikanischen Darstellungen oder zumindest der Interaktion, der Dynamik, die die beiden haben, nicht so begeistert. Ich fand diese Art von Gipfeltreffen zwischen Pacino und De Niro eigentlich noch angenehmer als ein Vergleichbares, nämlich dass es 7 Jahre vorher stattfand mit ihm und Robert De Niro in Heat. Ich finde die Dialoge richtig gut. Unabhängig davon, dass wir, wie gesagt, nie erfahren, woher Robin Williams von diesen Internal Affairs weiß, ist es doch interessant zu sehen, wie schnell Pacino doch in dieser Situation auch umfällt. Er fällt einfach total schnell um, ergibt sich Williams und sagt, okay, wie arbeiten wir jetzt zusammen, damit das nicht rauskommt? Das hat mich ein bisschen gewundert, ne?
Ja.
Wie Michael Corleone in Pate 3, der fällt auch sofort um.
Bei wem?
Als Andy Garcia sagt, pass mal auf, du bist zu alt, Onkel, ja. Lass mich mal das Geschäft jetzt übernehmen, ja. Und ich küsse dir auch die Hand und so und dann geht's.
Mhm. Ja, das ist diskutabel, ja.
Mhm.
Bei dem dritten Paten bin ich nicht vollkommen sicher. Ja, er zieht sich zurück, er setzt sich.
Ja, der Stress wird zu viel einfach, ja, es wird zu viel geschossen.
Setzt sich zur Ruhe, aber dann geht ja alles wieder los, als er da im Vatikan die Geschäfte eigentlich wieder aufnimmt und da die Händel mit. Aber gut, das ist der
die eigentliche Parte Tragik. Ja. Die eigentliche Tragik am Ende von Insomnia. Jetzt kommen wir in den Spoilerbereich. Wenn, es ist nicht hundertprozentig klar, aber wenn Pacino tatsächlich sterben sollte, let me sleep, und dann stirbt und sagt, nein, die Patronen, du musst sie nicht wegwerfen, es sollen euch alle erfahren. Ist natürlich auch sehr gemütlich und sehr bequem. Wenn er nämlich sowieso stirbt, kriegt er am Ende sowieso keinen Ärger. Also er flüchtet auch da wieder vor der Verantwortung oder sagt zumindest, es ist alles nicht mehr wild, ich stehe jetzt dazu, dass ich der Mörder gewesen bin meines Kollegen. Aber gut, wenn er dann im Himmel ist, interessiert sowieso keinen mehr. Ja, also ihn zumindest nicht.
Ich habe Let Me Sleep anders verstanden.
Du meinst, er überlebt?
Ja, als nicht endgültig. Oder,
ja, dann wäre es dann wiederum
nicht der ewige Schlaf.
Dann wäre es was anderes. Ich wünsche ihm auch das Überleben. Ich mochte seine Figur.
Ja, das wünscht man ihm.
Ja.
Aber so Let Me Sleep ist natürlich fantastisch, ist das Beste an dem Drehbuch. Das Ende ist wirklich das Beste. Ich meine, natürlich, der Film heißt Insomnia, also was soll am Ende gesagt werden? Entweder lass mich schlafen oder ich gehe jetzt nie mehr schlafen. Ne?
Ja, es war ja die erste große Rolle Hilary Swanks nach ihrem Oscar für Boys Don't Cry. Ist leider hier keine große gute Rolle.
Nee.
Man lernt von ihrem Officer privat nicht viel kennen. Sie ist immer im Dienst bewundert, Pack, aber sie ist halt ein aufrechter Mensch, aber ist halt damit auch ein bisschen eindimensional.
Ja.
Okay.
Absolut, aber konnte ja nicht immer Rollen spielen, für die sie den Oscar bekommt.
Ja, da hast du recht. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Ich gebe Insomnia von Christopher Nolan 5 Sterne.
4 Sterne.
Gut. Der nächste Film, den wir besprechen, ist einer. Da habe ich Arne ein bisschen angeflunkert. Ich habe ihn reingelockt in das Christopher Nolan-Ranking mit dem Versprechen, dass Christopher Nolan ja auch den Silver Surfer verfilmt hat. Ist leider ein anderer Superheld. Aber auf den kann er sich dann auch schon mal gefasst machen.
Ja, aber über den Silver Surfer sprechen wir noch.
Das machen wir. Das machen wir beim nächsten Superhelden.
Ja, und zwar und die unvergesslichste Szene von Denzel Washington in dem U-Boot-Film. Wenn er fragt, von Tarantino geschrieben, wer hat den besten Silver Surfer gezeichnet?
Da bin ich auch mal gespannt. Ja, gut, bis bald. Dank uns wieder. Bis dann. Tschüss.